Anstoß, der Fußball-Podcast.
Woran erkennt man, dass Holstein Kiel oben angekommen ist?
Dass ich bei Ihnen im Stadion war, sogar bis in die Kabine durfte, in den Kabinentrakt, also dorthin, wo auch Harry Kane oder vielleicht auch Xabi Alonso, wo die ganz Großen der ersten Fußball-Bundesliga, wo Maxi Bayer im BVB-Trikot hingehen wird. Meinst du, dass das vielleicht ein Grund sein könnte?
Nee, das wusste ich noch gar nicht, dass du in den heiligen Katakomben von Holstein Kiel gewesen bist. Interessante Einblicke, darfst du uns auch gleich nochmal genauer von erzählen. Nein, man erkennt das daran. Ich war ja, wie du weißt, im Urlaub auf einem Campingplatz in Südfrankreich. Und da sind ja viele Kinder und Jugendliche auch in Fußballtrikots unterwegs. Holländer gibt es viele auf Campingplätzen. Ich habe viele Ajax Amsterdam Trikots gesehen. Ich habe, weil es in Frankreich war, Trikots der Equipe Tricolore gesehen von Paris Saint-Germain. Ich habe auch Trikots von deutschen Vereinen gesehen. Und ich habe ein Trikot von Holstein Kiel gesehen. Am Pool war eine Familie und der Junge, lass ihn 12, 13 gewesen sein, trug ein Holstein Kiel Trikot. Das ist für mich der ultimative Beweis dafür, dass Holstein Kiel oben angekommen ist, nämlich in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommst du.
Ja, Respekt. Weißt du auch noch, welche Rückennummer er hatte? Welchen Namen hinten drauf? Louis Holtby?
Nee. Ich glaube, das war gar nicht beflockt hinten. Aber nee, selbst wenn, er saß mit dem Gesicht zu mir und also mit der Vorderseite, mit der Frontseite sozusagen. Ich muss aber dazu sagen, auf ein Holstein-Kiel-Trikot kamen 3 St. Pauli-Trikots in diesem Urlaub und nur ein HSV-Trikot. Also auch der FC St. Pauli ist oben angekommen. Und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, oh nee, jetzt reden sie wieder nur über Holstein-Kiel und über den FC St. Pauli, über ihre beiden Lieblingsvereine, wir schalten aus. Nein, bitte nicht ausschalten. Wir reden natürlich über den Saisonstart in der Fußball-Bundesliga. Wer wird deutscher Meister? Ha, ha, ha. Ah nee, das war was anderes. Aber wer wird deutscher Meister? Wer steigt ab? Wer wird Torschützenkönig? Solche Fragen werden wir hier mit einer 100%igen Gewissheit beantworten. Oder hast du da anderes vor heute mit mir?
Nee, definitiv. Also vielleicht fühlt sich die Folge noch so ein bisschen nach Urlaubsstimmung an. Vielleicht fühlt sie sich noch so ein bisschen mehr nach Louis Frisbee an. Wird ja neulich auch irgendwie überall oder neuerdings überall gespielt. Definitiv. Wir werden genau diese Fragen beantworten und natürlich den Blick werfen auf den allerersten Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Wer steigt ab, wer steigt auf und wer muss in die Relegation? Ihr hört es hier zuerst.
Ja, und ich bin gespannt, ob wir es noch können. Wir waren lange weg, wir waren in der Sommerpause, aber jetzt sind wir wieder da an diesem ja schon etwas weiter fortgeschrittenen Dienstag. Es ist der 20. August 2024. Wir haben 21.41 Uhr, so steht es auf meiner Uhr, später Abend. Es ist bereits dunkel in Hamburg, es ist immer noch Sommer, es war ein herrlicher Tag. Und ich war gestern übrigens beim Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt. Das Spiel war... Ja, vor 24 Stunden lief das noch. Es war das späte Spiel, live zu sehen im ersten. 20:45 Anstoß oder Anstuss. Ihr hört übrigens Anstuss, euren Lieblingsfußball-Podcast. Und weil das Spiel so spät zu Ende war, durfte ich dann auch tatsächlich in Braunschweig übernachten. Und ich bin mit einer Kollegin unterwegs gewesen, habe um 16.30 Uhr das Hotel betreten. Und rate mal, wer mir da in die Arme lief in der Lobby.
Hugo Ekitike.
Gar nicht mal so schlecht. Es waren El Yeskiri und Hugo Larsson und der Bundesliga-Dino, also Dino Topmöller. Ich war tatsächlich im selben Hotel wie Eintracht Frankfurt. Zufall. Das war so nicht geplant. Weder von der Seite unserer Produktion noch von der Seite der Frankfurter, schätze ich mal.
Aber jetzt nochmal kurz, bevor wir jetzt wirklich schon direkt in das Thematische eintauchen. Oder gibt es irgendwie etwas, was du den vielen Eintracht Braunschweig-Fans noch sagen möchtest? Also glaubst du an den Klassenerhalt oder siehst du, so wie viele Expertinnen und Experten, auch Eintracht Frankfurt als den großen Verfolger der großen Vier da oben? Oder wollen wir noch mal ganz kurz einmal in deinen Sommer abtauchen? Warst du ausreichend am Pool? Hast du genügend Apressant auf der Stirn? Bist du ausreichend erholt, um in diese Saison zu gleiten? Hast du Bock wieder auf Fußball-Bundesliga? Hast du Bock auf die erste Länderspielpause, die immer wie jedes Jahr viel zu früh kommt? Hast du Bock auf diesen Anstoß-Podcast oder worauf hast du Bock?
Ey, das waren ja so viele Fragen auf einmal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal in Braunschweig an. Erstmal noch zwei, drei Sätze zu dieser Hotelsituation. Also die Frankfurter haben da von Sonntag auf Montag übernachtet. Und sie waren auch der Grund dafür, dass wir selbst um 16.30 Uhr, also nachmittags, um kurz nach 16:30 sind wir da angekommen, noch kein Zimmer hatten, das für uns bereit stand. Wir konnten noch nicht einchecken. Man hat uns freundlich an die Bar gebeten, wo wir einen Kaffee aufs Haus bekommen haben. Aha. Wir konnten nicht einchecken, weil die Fußballer, die Frankfurter Fußballer zu spät ausgecheckt haben. Ich habe dann gegen 17.30 Uhr mein Zimmer bezogen und habe wahrscheinlich in einem Zimmer geschlafen, in dem die Nacht davor ein Frankfurter Fußballer gepennt hat. Und jetzt hast du noch eine Frage zu Eintracht Braunschweig gestellt. Eintracht Braunschweig war ein gleichwertiger Gegner, aber nur 45 Minuten lang. Dann begann ja die Hugo Ekitike-Show. Zwei super Tore erzielt, eins ganz fantastisch vorbereitet mit dem Außenriss. Das Ganze innerhalb von 8-9 Minuten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Die Braunschweiger haben das aber in den ersten 45 Minuten gar nicht so schlecht gemacht. Aber wenn du dir die Ergebnisse der Eintracht aus Braunschweig anguckst, 1-5 gegen Schalke, 1-3 gegen Magdeburg, 1-4 gegen Frankfurt, dann kann man da, ohne ganz tief in der Materie zu stecken, ein kleines Abwehrproblem ablesen. Aber die Braunschweiger verlieren nicht die Nerven. Die sind ja auch in den vergangenen beiden Jahren mit zwei Niederlagen in ihre Zweitligasaisons gestartet. Und gut, jetzt waren es halt drei, wenn man die Pokalplatte noch dazu zählt. Ich glaube, they trust in Daniel Scherning, der Mann, der die Braunschweiger ja in einer ziemlich aussichtslosen Situation in der Hinrunde nach 12 Spieltagen in der vergangenen Saison übernommen hat und sie dann trotzdem noch zum vorzeitigen Klassenerhalt geführt hat. Das war jetzt eine wahrscheinlich viel zu lange Antwort. Und die anderen Fragen habe ich alle vergessen. Die eine hatte mit dem Urlaub zu tun. Ja, ich bin erholt. Die andere mit Fußball. Ja, ich freue mich. Hast du noch Bock auf Anstoß? Ja, habe ich. Mann, sonst wäre ich doch nicht hier. Geil. Sonst würden wir doch diese Folge gar nicht aufzeichnen.
Geil, 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 geil. Das finde ich gut, Auge. Ja.
Wie geht's dir denn?
Ja, doch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich gespannt, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin natürlich gespannt und du hast ja schon gesagt, so liebe Fans da draußen, also liebe Fußballfans, nein, wir werden jetzt hier nicht nur über Holstein Kiel reden, auch wenn ich natürlich diese frischen Eindrücke aus dem Holstein-Stadion gerne euch noch erzählen möchte. Aber ja, natürlich.
Sollst du auch.
Aber ja, natürlich finde ich, sind das ja genau diese Fragen. Also es sind ja genau diese Fragen, also die ich mir stelle, wenn wir uns die Tabelle jetzt mal so vorstellen und uns so diese Stecktabelle oder Magnettabelle so vorstellen, dann frage ich mich natürlich, wie kommt Vincent Kompany bei den Bayern an? Was macht dieser mittelmäßige oder mittelgroße, mittelschwere, muss man sogar eher sagen, Umbruch mit Borussia Dortmund? Schafft es Xabi Alonso nochmal Bayer Leverkusen zu stabilisieren, zu mobilisieren und vor allen Dingen auch inklusive Champions League und Bundesliga konkurrenzfähig zu gestalten? Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wer steigt ab und wer geht in die Relegation und vor allen Dingen auch...
Und wer macht in Heidenheim jetzt Kleindienst nach Vorschrift?
Ja,
das ist auch die Frage.
Und da gehören
Paul Werner oder ja. Leo Sienza, Sirlot Conte?
Alle wahrscheinlich so, genau die und noch viel mehr. Und deswegen sind wir ja automatisch dann auch wieder bei den Vereinen, die wir sowieso ganz gerne verfolgen. Und von daher, ja, nee, genau darauf freue ich mich. Und ich bin auf der einen Seite, ich finde, es gibt ja so diese Quotenzahlen, ne? Also sowohl für die Radios als auch für die Fernsehsender. Und immer wenn die gegen dich sprechen, sagt man, ja, man darf doch jetzt aber auch diese Zahlen nicht zu hoch bewerten. Und wenn sie für dich sprechen, dann macht man ein Fass auf. Und genauso sehe ich das ein bisschen mit dem DFB-Pokal. Also die Fans sagen immer, wenn man jetzt ausgeschieden ist, ah ja, alles schlecht und alles doof. Und wenn man weitergekommen ist, dann sagt man jetzt vielleicht auch so, ja, okay, jetzt so nach dem Motto, jetzt greifen wir an. Und ich glaube, so in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich würde auf der einen Seite so ein schlechtes...
Du willst also dem VfL Bochum Hoffnung machen, dem einzigen Erstligisten, der ausgeschieden ist.
Ich will dem VfL Bochum Hoffnung machen, ich möchte aber auch dem FC St. Pauli Hoffnung machen, aber ich möchte auch ganz vielen anderen Fußball-Bundesligisten Hoffnung machen, die, wie ja Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit auch gezeigt hat, einfach dann doch Probleme damit haben, wenn Mannschaften auch aus unterklassigen Ligen noch nicht eingespielt sind und die Fußball-Bundesligisten vielleicht irgendwie gerade mal so 3-4 Tests, weiß ich nicht, 4x45 Minuten sieht man heutzutage ja auch ganz gerne oder 3x. Ja, und eben diesen Rhythmus noch nicht haben und von daher alles gut, der erste Bundesligaspieltag kommt ja auch erst noch.
Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, weil du hast ja gesagt, du hast Einblicke bekommen, exklusive Einblicke in den Inner Circle von Holstein Kiel. Also du warst in der Kabine. Nimm mich da mal mit, weil das wusste ich so nicht. Und jetzt stelle ich dir auch zwei Fragen auf einmal, was man als Journalist eigentlich nie machen sollte. Holstein Kiel musste ja gerade mit dem etwas baufälligen Holstein-Stadion viele Auflagen erfüllen, um dann auch ja die Erstliga-Anforderung eben zu erfüllen. Wie sieht's da aus? Was hat sich da getan? Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich am übernächsten Spieltag, am zweiten Spieltag, das erste Erstliga-Heimspiel von Holstein Kiel gegen den VfL Wolfsburg sehen werde?
Also, erst einmal, also wir haben eine Reportage gemacht. Wir, der Kollege Albrecht Breitschuh und ich, der ja auch schon mal in diesem Podcast war, allerdings als Buchautor, der hat sich damals um große Bayern-Niederlagen gekümmert und bringt jetzt übrigens auch demnächst wieder ein Buch über und mit Klaus Augenthaler raus. Auch das ist irgendwie sehr interessant. Ich habe mit ihm gemeinsam in der ARD-Serie Stadtland Mensch eine Reportage über den Fußballneuling in der Fußball-Bundesliga, und zwar über Holstein Kiel, gemacht. Und wir haben uns natürlich so ein bisschen gefragt und sind der Frage nachgegangen, ja, wie sieht es bei Holstein Kiel eigentlich aus? Was musste alles gemacht werden? Und wir wollten jetzt nicht nur in diese ganze, ich sag mal jetzt so Fußball-Idiotie, in dieses ganze Nerdwissen einsteigen und weiß nicht, wie viel Lux wurde das Flutlicht höher gedreht, sondern ja, tatsächlich, wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Ich sag jetzt mal 1,5 Wochen, fast 2 Wochen vor dem Ligastart zu Hause, dann ja gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, da bist du auch im Stadion, oder?
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Hast du ja gerade gesagt, genau. du fährst da hin und freust dich darauf. Und genau, du fährst da auf diesen Vorplatz, Holstein Kiel. Da gibt es diesen, früher waren das so Kieselsteine, jetzt ist es mittlerweile ein asphaltierter Vorplatz. Dann siehst du diese
Marmor.
Alte...
Jetzt ist es Marmor.
Jetzt ist es pures Gold, auf dem du da längs wandelst. Und dann gehst du auf diese 100 Jahre alte Haupttribüne, diese historische Haupttribüne zu. Links unten in der Haupttribüne ist der Fanshop. Daran gehst du aber entlang dieser Haupttribüne vorbei. Und dann würdest du normalerweise links sozusagen durch die Rückseite des Spielertunnels hineingehen. Und dort hat man jetzt noch zusätzlich, das sieht aus wie ein Wintergarten, ein Glaspavillon eingerichtet, um der medialen Anfragen gerecht zu werden. Dort war überall auf dem Boden noch offenes Kabel in allen Farben, in Rot, in Grün, in Blau, in Schwarz. Schwarz ist ja gar keine Farbe, sondern ein Kontrast, ich weiß. Und das hing da irgendwie alles noch aus der Wand raus. Und dann gehst du durch diesen Spielertunnel durch die Mixed Zone hindurch, aber nicht so weit, dass du auf der anderen Seite, dort wo das Spielfeld ist, bis auf das Spielfeld gehst, sondern auf halber Strecke machst du einen Linksturn und dann gehst du tatsächlich, als würdest du auf einen Dachboden gehen, eine leicht nach links geschwungene Steintreppe nach oben, klack, 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 musst gefühlt auch tatsächlich nicht. Aber gefühlt musst du, wie gesagt, als würdest du auf den Dachboden gehen, unter einer Dachschrägen landen, den Kopf so ein bisschen einziehen, gehst nach oben und dann hast du einen länglichen Trakt, sehr schmal, als würdest du vom Dachboden noch einen Drehstuhl runterholen, weil, keine Ahnung, was eine Konfirmation ansteht und zu wenig Stühle am Tisch stehen. Und dann gehst du durch diesen engen Trakt hindurch und man wartet so ein bisschen auf das, okay, und jetzt ist hier Bundesliga-Flair. Du hast
aber links, wo geht's da hin? Ist das der Spielertunnel, den du gerade beschreibst?
Nee, das ist nicht der Spielertunnel. Das habe ich ja gesagt. Du gehst ja links nach oben, du gehst in den Spielerbereich. Du gehst in Richtung der Kabinen und linke Hand hast du dann ganz normale Duschen. Also so, wie man sie sich in jeder Sporthalle vorstellt. Weiße Duschen auf mittlerer Höhe hast du in den Farben blau-weiß-rot, in den Holsteinfarben so einen abgesetzten Ring, aber ein Ring aus kleineren Kacheln, neue Duschen, dann gehst du weiter und hast quasi, als hätte man zwei Kabinen nebeneinander, aber eben die Tür rausgenommen, hast du noch zwei weitere Kabinen und das sind einfach nur ganz normale Holzbänke, die, ich sag mal, wenn du dich da hinsetzt, vielleicht so 30 Zentimeter über dem Kopf, wenn du da säßest mit dem Rücken zur Wand, dann hättest du über dem Kopf noch einen schwarzen Haken, der an einer Aluminiumleiste festgemacht ist. Und da sitzen die Spieler. Und genau das gespiegelt hast du auch auf der anderen Seite im Gästebereich. Das heißt also, Harry Kane und wie sie alle heißen, Xabi Alonso und Maximilian Bayer und wie sie halt, wie gesagt, von allen, Paul Wanner, die ganz großen Stars der
Fußball-Bundesliga,
Jackson Irvine, die großen St. Pauli-Spieler, die werden ein Surrounding, ein Umfeld vorfinden, als wären sie in der Kreisliga oder als wären sie ja im Schulunterricht, so wie früher. Und begleitet wurden wir von Wolfgang Schwenkel, dem Geschäftsführer von Holstein Kiel. Und der hat das alles so mit leuchtend blauen Augen erzählt und hat auch letztendlich gesagt, letztendlich kommt es doch auch nicht darauf an, wo du hier dich umziehst, sondern auf welchem Geläuf du spielst. Und Holstein Kiel hat zweimal den Pitch of the Year in der zweiten Fußball-Bundesliga gewonnen, also den Rasen des Jahres, den besten Rasen des Jahres. Und er findet, das Stadion hat irgendwie auch ein bisschen was von Hexenkessel. Natürlich findet er und muss es natürlich auch größer verkaufen, vielleicht als es ist mit den 15.000. Und hat aber gesagt, das ist doch halt echt in Anführungsstrichen, egal wo du dich umziehst, es kommt auch an, wo du und gegen wen du draußen spielst. Und dadurch, dass es ja im Holstein-Stadion auch wirklich sehr, sehr eng ist, kannst du auf Höhe der Eckfahne fast den Spielern da irgendwie mal in den Nacken fassen oder am Trikot packen. Und von daher, ist das wirklich auf der einen Seite desillusorisch gewesen und auf der anderen Seite auch sympathisch.
So
ein bisschen wie bei St. Pauli früher. Du hast ja auch gesagt, dieses alte, ne, alte Millerntor-Stadion.
Ja, das alte Millerntor-Stadion, das sehe ich ja am Samstag wieder. Die Bremer Brücke erinnert mich sehr stark, also die Heimstätte des VfL Osnabrück erinnert mich sehr stark an das Millerntor-Stadion vor dem Umbau 2007. Ich konnte dir auch in großen Teilen folgen, weil ich ja da auch schon mal gewesen bin. Also nicht in den Kabinen, aber so Mixzone und der Weg dann nach draußen, das kenne ich alles. Aber was ist denn da jetzt neu? Und wie sieht so der Medienarbeitsbereich aus? Also die Presseplätze, auf denen wir dann ja hauptsächlich zu tun haben werden. Wie sieht es da aus? Und genau, was ist neu da in diesem Kabinentrakt, den du ja gerade eben skizziert hast?
In dem Kabinentrakt ist eigentlich nichts neu, sondern nur diese Fliesen und die Kacheln, die wurden jetzt nochmal neu gemacht. Und ich glaube, jeder kennt das, der zu Hause mal renoviert hat. Es gibt denn, auch wenn du gerade nochmal gemalert hast, dann hast du natürlich vorher die alte Farbe abgeschliffen und die neue raufgemacht. Dann hast du überall auf dem Boden noch so einen leichten Baustaub, der eben aus Farbresten, aus abgeschliffenen Farbresten, Lackresten und ein bisschen, ja, weiß nicht, vom Bohren, ein bisschen Staub einfach besteht. Der lag da überall noch so rum. Es waren auch noch, man kennt das teilweise, wenn Menschen in Schlafzimmern Fernseher haben, dann sind die manchmal an so Arme aufgehängt. Es hing da quasi freistehend diese Arme, an die dann wohl noch Fernseher aufgehängt werden. Und
für die Videoanalyse.
Ja, und es lag dann auch noch Holz einfach offen überall so ein bisschen rum. Und das wird jetzt in den nächsten zwei Wochen fertiggestellt. An den Media Seats, finde ich, klingt auch ein bisschen größer. Man sitzt ja bei Holstein Kiel da direkt oben unterm Dach. Da hat sich nicht viel geändert, außer dass möglicherweise ein toter Winkel entstanden ist, weil zusätzliche Kamerapositionen installiert worden sind. Und deswegen ist dieser Bereich, dieser kleine Aufstieg oder diese kleine Brüstung, dieses kleine Podest, auf dem dann die Kameramänner mit ihren Kameras stehen werden, der ist ein bisschen größer geworden. Und das könnte dafür sorgen, dass man nicht unbedingt bei Eckball-Situationen im Sitzen alle Winkel da sehen kann. Also die könnten schon ein bisschen abgesperrt werden. Und weil man 800 auch Sitzplatzfans den Gästefans zur Verfügung stellen muss, müssen sozusagen Dauerkarteninhaber von Holstein Kiel auf diese neue Osttribüne ausweichen. Und das fand ich auch ganz sympathisch, weil also dann natürlich auch Dauerkarteninhaber gesagt haben, aber ich möchte ja hier auf der Gegengerade sitzen, ich möchte ja nicht jetzt hier hinterm Tor sitzen. Und dann hat Wolfgang Schwenkel zu mir gesagt, ja, und dem sage ich dann so, ja, was soll ich machen? Und das finde ich ganz sympathisch. Also dieses nicht so nach dem Motto, ja, sondern hat gesagt, so, ja, was soll ich da machen? Das ist jetzt halt einfach so. Und was vielleicht auch noch ganz sympathisch ist, ist die Frage so nach dem Motto, wie häufig man eigentlich diese Ausnahmegenehmigung seitens der DFL bekommt. Und die
bekommst du halt
Ja, die bekommst du halt solange du glaubhaft untermauern kannst, dass du auch tatsächlich etwas veränderst. Und das tut Holstein ja. Und im besten Fall, vielleicht das noch so als letzten Satz, dann war es ja doch wieder viel Holstein-Kiel. Im besten Fall fängt dann das Bauunternehmen oder fangen sie dann da im kommenden Sommer an, die Gegentribüne als allererstes abzureißen, um dann bei laufendem Betrieb circa 16, 18 Monate das Stadion auch dann so ein bisschen nach dem Vorbild des FC St. Pauli, haben sie auch gesagt, sondern dass sie bei laufendem Spielbetrieb das Stadion dann um circa 10 bis vielleicht 15.000 Plätze erweitern.
Die Frage ist nur, wenn das 2025 losgeht, finden denn da Erstligaspiele statt oder Zweitligaspiele statt? Das ist jetzt meine charmante Überleitung zum sportlichen Bereich. Ich bin noch nicht fertig mit Holstein Kiel. Wir wollen ja über die Aufsteiger reden und das sind ja nun mal deine Kieler, meine St. Paulianer. Bleibt Holstein drin? Puchatz, Gigovic, Knutzen und Kelati sind vier neue. Puchatz, super guter Zweitliga-Außenverteidiger vom 1. FC Kaiserslautern gekommen. Den kenne ich, den finde ich auch gut, die anderen drei kenne ich nicht. Wie stehst du dazu? Du hast ja auch die Mannschaft in Seefeld gesehen. Du hast Holstein Kiel nach Österreich ins Trainingslager begleitet. Sag du doch mal, wie du so die Chancen auf den Klassenerhalt einordnest.
Ja, also erst einmal ist mir hängen geblieben, das hatte mir Wolfgang Spenke auch nochmal gesagt, der Holstein Kiel sieht sich als Stichling im Haifischbecken. Und ich glaube,
schönes Bild.
So
sehr, 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 sehr ostseenah auf jeden Fall. Obwohl da gibt es keine Haifische an der Ostsee.
Ja, also genau. Ich glaube, und genau so muss man es auch sehen. Er hat natürlich auch sich die Frage gefallen lassen: Kam der Aufstieg zu früh? Ist das Sportliche zu früh gewachsen? Oder ist das Drumherum zu spät gewachsen? Und er hat auch gesagt, es gibt irgendwie nicht diesen richtigen und den falschen Zeitpunkt. Also, dass sie natürlich total überraschend aufgestiegen sind, ist auch völlig klar. Haben wir natürlich auch in den Podcast noch und nöcher drüber berichtet. Du hast mich jetzt gefragt, ob sie drinbleiben oder nicht. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich glaube, dass sie eine absolute Außenseiter-Chance haben. Und zwar geht es nur darüber und darum, zwei Vereine zu finden, die noch weniger Punkte holen. Ich glaube, wir haben dieses Startprogramm schon mal angesprochen mit Wolfsburg, mit den Bayern, mit Leverkusen, mit Frankfurt, mit Stuttgart, mit Bochum, was da alles dabei ist. Ich glaube, das geht auch noch leichter, wenn man überhaupt davon in der ersten Liga sprechen kann. Ich finde, dass man es wirklich abwarten muss, wie sie es jetzt die ersten Spiele machen. Also ich kann die Neuen nicht wirklich einschätzen. Ich finde, dass Holstein Kiel vor allen Dingen in der Offensive die Durchschlagskraft fehlt, dass Holstein Kiel sich aber auch im Mannschaftsteil dahinter, also hinter der Spitze, zu wenig kreativ anstellt, zu wenige Torraumszenen erspielt. Und wenn sie die haben, dann sind sie, finde ich, häufig nicht konsequent genug genutzt, was dazu ja auch geführt hat, dass viele der Vorbereitungsspiele torlos blieben. Man merkt schon, dass auch dass Marcel Rapp, der Trainer, die Mannschaft auch nochmal anders anpackt. Und damit will ich sagen, dass man jetzt immer mehr gesehen hat, dass zum Beispiel ein Finn Porat, der sonst irgendwie auch über den linken oder den rechten Flügel gekommen ist, dass der jetzt eher defensiver spielt, dass er vielleicht Timo Becker, der sonst eher den Rechtsverteidiger und den Schienenspieler gespielt hat, dass er den mehr in die Mitte zieht. Von den Neuen kann ich über die Neue noch nicht so viel sagen. Also zum Beispiel Armin Gigovic ist ja so der Top-Transfer beziehungsweise der teuerste der Vereinsgeschichte. Gilt als großes Talent, soll technisch sehr versiert sein, fällt aber aktuell verletzt aus. Magnus Knutzen, der Norweger, der auch aus Rostov beziehungsweise Aarhus kommt, wurde dann irgendwie auch nach Russland verliehen, ist auch bislang noch blass, konnte noch keine Akzente setzen. Und Puchacz hast du angesprochen von Kaiserslautern, ja, auf der einen Seite polnischer Nationalspieler, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, Union Berlin und polnischer Nationalspieler liest sich natürlich besser, als wenn man sagt, er hat in der vergangenen Saison beim abstiegsbedrohten Zweitligisten gespielt, nämlich beim ersten.
Ja, aber er ist einer der besten Linksverteidiger in der zweiten Liga gewesen, das finde ich schon. Und das Skurrile ist ja, der Linksverteidiger, den du gerne bei Holstein sehen würdest, ist jetzt auf seiner Position bei Union Berlin, Tom Rothe, der sich nämlich nicht beim BVB durchgesetzt hat und jetzt an die alte Försterei gewechselt ist. Das muss dir doch wehtun im Herzen, dass der nun nicht mehr zurückkehren kann in diese Saison.
Natürlich so ein bisschen, was heißt im Herzen wehtun. Also ich sag mal so, ich hätte ihn gerne in Kiel gesehen. Ich kann das auch verstehen. Er hat jetzt bei Union Berlin nicht gespielt, aber ich glaube auch nur deshalb, weil Union Berlin nochmal Robin Gosens ins Schaufenster stellen möchte, in der Hoffnung, dass der natürlich auch mit einem Top-Gehalt und auch wirklich ja nicht so hundertprozentig zufrieden ist, nachdem er den EM-Zug verpasst hat, dass sie den vielleicht nochmal abgeben werden. Und dann glaube ich, wird Tom Rothe Stammspieler bei einem, ja, mittelmäßig bis ambitionierten Bundesligisten. Und da kann ich dessen Entscheidung durchaus nachvollziehen. Aber dass ich ihn jetzt lieber in Kiel gesehen hätte, ist ja völlig klar. Ja.
Wir sind ja jetzt schon im Tabellenkeller, weil da bin ich bei dir. Ich glaube, da wird sich Holstein Kiel aufhalten in der Saison. Ich kenne die Neuzugänge nicht, bis auf Puchacz. Und das macht es halt schwer für mich, die Kieler Chancen optimistisch zu bewerten. Bernhardsson und Pichler waren jetzt die Sturmspitzen beim Sieg im Pokal in Aachen. 3-2 durch einen Doppelpack von Rosenboom. Spätes Tor in der Nachspielzeit. Pokalergebnisse muss man nicht überbewerten. Also da will ich jetzt gar keine Rückschlüsse auf die Erstligasaison ziehen. Aber ich glaube, ich will es mal ein bisschen konkreter machen als du. Ich glaube, Kiel packt es nicht. Ich glaube, Holstein Kiel steigt ab. Also ich finde, wir müssen heute auch mal mit Aussagen, an denen wir uns messen lassen werden, in den nächsten Monaten hier in diese Folge gehen oder aus dieser Folge rausgehen. Ich sage, Kiel geht runter. Und zwar gemeinsam mit dem VfL Bochum. Ja, du lachst, aber ich begründe es, ich glaube, die Qualität reicht nicht aus und
nein, ich habe nur gelacht,
ich sogar weil so weiter, die Mannschaft ist schlechter als in der zweiten Liga, weil das Rothe fehlt, haben wir jetzt mehrfach erwähnt, Philipp Sander fehlt ja auch und das ist wirklich ein super Sechser, also sicherlich einer der besten in der abgelaufenen Zweitligasaison, der ist zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und ich glaube, das reicht nicht. Ich würde es den Kielern wirklich mit hundertprozentiger, also ich würde es ihnen zu 100% gönnen, dass sie drinbleiben, aber ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, sie werden sich besser aus der Affäre ziehen als Darmstadt 98, aber am Ende werden sie ja den Platz oder den davor, also den 17. oder den 18. einnehmen.
Nein, ich habe nur deshalb gelacht, also ich sehe das so ähnlich wie du, aber dass du wie selbstverständlich St. Pauli dich dazu zählst, deswegen habe ich nur gelacht.
Kann jetzt ich bin ich mal
gespannt.
Erklären?
Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, weil dieser Auftritt da beim Halleschen FC hat ja nun wirklich auch alles andere als Hoffnung gemacht, oder?
Ja, aber nochmal, der von Kiel in Aachen auch nicht, der des VfL Wolfsburg bei der TuS Koblenz auch nicht, bei einem Oberligisten und wie so viele andere Auftritte von Erstligisten. St. Paulis Mannschaft ist vielleicht nicht viel besser. Vielleicht ist sie auch schlechter als in der vergangenen Saison, weil Marcel Hartl eben fehlt. Und übrigens auch Aljoscha Kemmlein, den sich Union zurückgeholt hat. Und Fabian Hürzeler fehlt ja auch. Und der neue Trainer Alexander Blessin wird einen ganz anderen Fußball spielen lassen. Der dominante Ballbesitzfußball von Hürzeler, den wird es so nicht mehr geben am Millerntor und auch auswärts nicht. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar. So kannst du als Aufsteiger schlecht in der ersten Liga auftreten. Blessin setzt auf aggressives, hohes Pressing. Das hat ja in Halle überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist der Spielstil, den er sich vorgenommen hat, den er auch mit guten Ergebnissen in der Vorbereitung hat trainieren lassen. St. Pauli hat gegen Norwich City gewonnen, gegen den englischen Zweitligisten, gegen Olympique Lyon, gegen Atalanta Bergamo, gegen den Europa-League-Sieger, ja, mit viel Glück, aber am Ende deutlich 3-0. Und ich glaube, dass das schon eigentlich der richtige Ansatz ist. Aber natürlich ist das auch ein kompletter Paradigmenwechsel und da muss sich die Mannschaft erstmal finden. Ich finde die Neuzugänge von St. Pauli okay, also ich bin sogar der Meinung, es steht momentan der falsche Torhüter im Tor, kann man leicht sagen, weil Vasil jetzt gepatzt hat in Halle. Ben Voll hat in der Anfangsphase der Vorbereitung eine richtig gute Phase gehabt und da munkelten einige Beobachter, ja, Journalisten der Hamburger Zeitung auch, das könne die neue Nummer 1 werden beim FC St. Pauli. Am Ende war es dann doch Vasil und wird es auch bleiben, selbst nach diesem Patzer in Halle wird das bleiben. Aber Voll, ich beobachte die dritte Liga ja auch seit ein paar Jahren, gehörte dazu den Besten, als er noch bei Viktoria Köln im Tor stand. Der ist gut, Wagner ist gut, zweite Mannschaft SC Freiburg immer ein Qualitätsmerkmal. Stevens, der Rechtsverteidiger aus England gekommen, kann ich nicht einschätzen, hatte ganz, ganz viele Ballverluste, Abspielfehler, 27, 28, also keine gute Leistung gezeigt in Halle. Gilavogi ist richtig stark, zwei Sturmspitzen, Gilavogi und Eggestein gehören auch dazu. Bei Blessin, das heißt Saad und Afolayan, die Außenstürmer, die Leistungsträger der vergangenen Saison, sind erstmal die Verlierer des Trainerwechsels. Aber ich glaube, dass bei St. Pauli Hartels Abgang ist krass. Der hat sich dafür entschieden, nach St. Louis zu gehen. Verdient er jetzt 1,5 Millionen Dollar, Euro, whatever, bei einem Verein, der am Tabellenende steht in der Major League Soccer, sagt so Sachen wie, ich habe finanziell noch nicht ausgesorgt. Und mit 28 hat er quasi seine Karriere vorzeitig beendet. Den hätte ich natürlich gerne gesehen bei St. Pauli. Aber ich glaube, die Mannschaft ist in sich gewachsen und das wird funktionieren. Ich habe da so ein bisschen die Heidenheim-Hoffnung. Ich glaube, St. Pauli wird sich retten. Nicht als 16., nicht als 15., sondern ein paar Plätze weiter da vorne. Also ich bin da doch relativ optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich es will, aber auch weil ich es glaube, wirklich. Und ich bin von dem neuen Trainer auch überzeugt. Das passt.
Okay. Ich bin da gespannt. Ich bin da weitaus pessimistischer, weil ich das auch dadurch begründen möchte, weil du eben so viel Neues anpackst. Und ich glaube, dass es eben genau diese oder genau dieser Spagat ist, dass du nach einem Aufstieg dann dieses bestehende Geflecht, klar, neuer Trainer ist natürlich auch klar, aber schon auseinandernehmen musst und neuer Spielstil, neue Spieler, du hast es angesprochen, Mannschaftsgefüge, und das muss ich erstmal so finden und dann eben gepaart damit, dass du jetzt eben auch nicht diese 3-4 Hochkaräter beim FC St. Pauli hast, sondern auch eben gezielt 1-2 Verstärkungen, die aber eher auch vielleicht überdurchschnittliche oder durchschnittliche, ja, lass sie überdurchschnittliche Zweitligaspieler sein.
Wenn du Gilavogi ist schon, der ist schon, also ist ein französischer Erstligaspieler, war jetzt in Lens kein Stammspieler beim Tabellensechsten, aber der ist richtig gut. Also der ist wirklich richtig gut. Da bin ich von überzeugt. Ist übrigens der Bruder von Josua Gilavogi, der lange in Wolfsburg gespielt hat.
Ja. Ja, gut, dann hast du eben einen, der vielleicht Bundesliga-Format sozusagen mitbringt. Ne? Und alles andere muss ich eben dann auch erstmal wieder in dieser neuen Spielklasse unter Beweis stellen. Ich bin da noch nicht so von überzeugt, deswegen muss ich es mir erstmal anschauen. Und,
ja, das ist ja klar. Ich muss mir die anderen 16 über die wir jetzt bisher noch nicht so sehr gesprochen haben, die muss ich mir auch erst anschauen. Aber trotzdem, das macht es ja auch aus, wenn man ja vorher eine Prognose hören und wenn wir das Kicker-Sonderheft aufschlagen, ich habe es seit Jahren nicht mehr. Ich bin inzwischen ein Digital-Nerd und lese mir da vieles durch. Da werden ja die Redakteure, die über die Vereine berichten, auch zu einer Prognose aufgefordert und schreiben ja auch, wo der Verein, über den sie berichten, dann vermeintlich landen wird nach 34 Spieltagen. Und ich sage jetzt, St. Pauli wird drinbleiben. Ich sage jetzt nicht, die werden 12., 13., 14., aber sie werden auf jeden Fall drei Mannschaften hinter sich lassen. Kiel und Bochum steigen ab. Und jetzt sage ich, wer in die Relegation kommt, ich will auch ein bisschen provozieren. Ich glaube, der VfL Wolfsburg wird der Verein sein, da hat sich der Kader nicht grundlegend verändert. Lacroix ist jetzt zum Kapitän gemacht worden, der gefühlt jede Transferperiode eigentlich den Verein verlassen will. Es ist einfach nach einer enttäuschenden Vorstellung, Pokal gegen Koblenz, mit so einer These um die Ecke zu kommen. Aber ich glaube, da tut sich einfach gar nichts. Und die Wolfsburger haben ja, ich habe jetzt den Namen vergessen, einen griechischen Innenverteidiger verpflichtet, den Eintracht Frankfurt liebend gerne geholt hätte. Eintracht Frankfurt ist ein Verein, der spielt in der Europa League, der hat den Wettbewerb gewonnen, der hat eine große Fanbasis bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen, da sind schon mal 10.000 dabei, wenn die zu einem Auswärtsspiel in der Europa League antreten. Also im Prinzip ist das ein Verein, für den willst du spielen, wenn du den Fußball magst, und er geht nach Wolfsburg, weil er da wahrscheinlich sehr viel mehr Geld verdienen kann, und das trifft auf viele seiner neuen Kollegen auch zu, und ich glaube, Wolfsburg wird große Schwierigkeiten kriegen, deswegen sage ich, Wolfsburg 16. und die anderen beiden Plätze machen Holstein Kiel und der VfL Bochum unter sich aus. Jetzt möchte ich von dir aber auch mal ein bisschen was hören.
Ja, genau, ich will mich ja gar nicht mit dir sozusagen darüber streiten, deswegen bin ich einfach ein bisschen defensiver. Bitte. Nein, ich möchte mich nicht mit dir darüber streiten, sondern nach dem Motto, ist jetzt der FC St. Pauli oder Holstein Kiel am Ende der Saison dran? Deswegen habe ich nur gesagt.
Ja, am besten keiner von beiden, aber ich glaube, dass er wirklich.
Nein, aber Ja, genau. Ich glaube es halt. Ich glaube es halt auch. Und ich denke mir gleichzeitig, dass. Warte mal ganz kurz. Ich muss mir einmal ganz kurz hier. So, bist du noch da? Du hörst mich noch, oder?
Ja, klar, logisch.
Gut, sehr, sehr gut. Genau. Ich wollte nur sagen, dass es natürlich einfach ist, das jetzt so zu sagen und damit zu begründen. Für mich sind aber trotzdem auch, das meine ich eben mit, wenn man im DFB-Pokal nicht so gut aussieht, dann sagt man so, ja, DFB-Pokal erste Runde ist ja auch nicht so wichtig. Aber es gibt ja schon auch vielleicht einen Unterschied, wenn man jetzt trotzdem den letzten Eindruck nimmt und der im Zweifel ja auch zählt, dann kann man ja auch sagen, ich finde, es ist schon nochmal was anderes, ob du bei Alemannia Aachen vor 30.000 Zuschauern ein Spiel aus dem 1-2 in ein 3-2 nochmal drehst und am Ende als Sieger vom Platz gehst, oder ob du irgendwie beim Halleschen FC eine wirklich unterirdische Leistung zeigst und dann irgendwie am Ende noch so gerade eben dich weiter mogelst,
möchte
ich jetzt mal sagen. Bitte? Ja, genau, nach Verlängerung nochmal so weiter mogelst. Und da denke ich mir so, wo ist da sozusagen das Argument für den FC St. Pauli? Du machst es an der Kaderstärke fest, richtig?
Ja, auch an den Ergebnissen in der Vorbereitung, die guten Ansätze. Also St. Pauli hat ja gegen gute Gegner gewonnen, Norwich City, Olympique Lyon, Atalanta Bergamo. Der Trainer hat, finde ich, eine sehr interessante Vita. Royal Union Saint-Gilloise im Prinzip, das Brighton in Hove Albion, Belgiens. Beide Vereine sind ja durch den Besitzer, den englischen Pokerprofi Tony Parker, auch eng miteinander verknüpft, durch denselben Besitzer. Und St. Pauli hat einen guten Fußball gespielt, natürlich komplett Hürzeler geprägt. Das bleibt ja, das verlernen die Spieler ja nicht. Also die werden auch mit Ballbesitzphasen viel, viel anfangen können, weil sie es eben gewohnt sind, den Gegner mit einer sehr großen Ruhe dann auch zu dominieren, vielleicht auch ein bisschen zu entnerven durch viele Ballstaffetten. Aber sie packen sich halt noch eine zweite Ausrichtung drauf. Bei St. Pauli habe ich allerdings auch ein kleines Fragezeichen, was so die Schnelligkeit der Verteidiger. Sie spielen ja mit Metz, mit Wahl und mit Smith in der Innenverteidigung. Und die sind alle nicht so schnell. Also die sollten nicht zu hoch verteidigen, weil Jeremy Frimpong und vielleicht reicht auch schon Sirloin Conté vom 1. FC Heidenheim, die sind eben unfassbar schnell. Aber auch da wird sich St. Pauli wahrscheinlich den Erstliga-Gegebenheiten anpassen. Ich fand St. Pauli spielerisch in der zweiten Liga schon sehr überzeugend und ich glaube, dass sie diese Qualitäten in der ersten Liga nicht verlieren werden. Sie werden einfach noch ein anderes Gesicht zeigen und zwar viel häufiger, dass sie aber in Halle nicht so gezeigt haben, wie es der Trainer gerne gesehen hätte. Denn der war ja mit dem Pressingverhalten überhaupt nicht einverstanden. Aber das lief ja in der Vorbereitung gegen die jetzt mehrfach erwähnten Gegner schon gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in der Bundesliga, auch am Sonntag gegen Heidenheim schon gut laufen wird. Heidenheim hat am Donnerstag gegen Hecken ein Conference League Qualifikationsspiel. Die werden, glaube ich, nicht ganz so ausgeruht ans Millerntor kommen. Und ich glaube, dass St. Pauli mit einem Heimsieg starten wird.
Ich würde es genau auch daran festmachen wollen. Du hast ja gesagt, ich soll auch mal eine Prognose raushauen. Und meine Prognose wäre jetzt zum Beispiel die, dass ich A, glaube, dass es eben dann darum geht, wenn wir jetzt mal aus der Sicht des FC St. Pauli und Holstein Kiel sprechen, dass es irgendwie zwei, drei Vereine gibt, die vielleicht sozusagen noch schlechter abschneiden. Und dazu würde ich auf jeden Fall auch den VfL Bochum zählen nach diesem Mega-Umbruch. Und das muss ich auch erstmal alles finden. Und mit dem neuen Trainer, dazu jetzt mit dem frischen Negativerlebnis aus dem DFB-Pokal. Ich glaube auch, und jetzt meine ich nicht so diese floskelhafte Geschichte mit dem verflixten zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga, aber ich glaube, genau das, was du auch angesprochen hast, um Heidenheim kann ich mir vorstellen, dass die diese Doppelbelastung, also die sozusagen dieser Erfolg durch das Erreichen der Conference League, der kommt eigentlich zur absoluten
Unzeit. Ja, noch ist die nicht erreicht, die müssen noch durch die Quali.
Ja gut, das, ich glaube sozusagen, wenn sie sich einen Gefallen täten, dann würden sie diese Qualifikation nicht schaffen, aber zunächst einmal geht es ja genau damit los und das wird ja vielleicht dann auch schon ein Gradmesser sein oder das wird ja wahrscheinlich dann auch schon ein Exempel dafür sein, wie es für Heidenheim laufen kann, nämlich dass du dann irgendwie am Sonntag übermüdet genau gegen solche Truppen wie gegen den FC St. Pauli, gegen Holstein Kiel oder von mir aus auch gegen den VfL Bochum ja, wo du vielleicht dann auch mal eigentlich die Favoritenrolle annehmen solltest, dass du sie dann eben doch nicht annehmen darfst und dass Mannschaften, die schwer ausrechenbar sind, auf dich treffen. Also ich glaube, Heidenheim wird es in jedem Fall, aber nochmal mehr, wenn sie sich für die Conference League qualifizieren, schwer haben. Und dann rutschen ja auch immer so zwei, drei Vereine rein. Du hast gesagt, der VfL Wolfsburg geht in die Relegation. Ich habe da so ein bisschen mehr Borussia Mönchengladbach auf dem Schirm.
Sehe das war ja mein Tipp vor einem Jahr.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Werder tatsächlich, auch wenn Keke Top jetzt dreimal getroffen hat, ich glaube auch, dass Werder sich auch nicht ganz groß verstärkt mit noch Grün von Rapid Wien, ja, mit Keke Top. Und
vielleicht geht Duxch noch weg, ne? Da ist von Saudi-Arabien die Rede.
Genau, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht da auch nochmal das große Geld wittert oder dem dann folgen wird. Also ich habe bei Werder auch so ein Gefühl, dass eher so Richtung Tabellenplatz 11 bis 15 geht. Und ja, genau das ist dann auch einfach nur noch die Chance für den FC St. Pauli und auch für Holstein Kiel. Und ja, das, dann ist natürlich die Frage, wie sie gegeneinander spielen. Vielleicht zweimal 0-0. Und das würde irgendwie keinem so richtig weiterhelfen. Ja, aber das ist so, das ist meine Idee für unten.
Und ja, und jetzt haben wir jetzt, wir müssen auch über oben reden, finde ich. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt die Bayern, Dortmund, Stuttgart, Leverkusen-Fans, ach nee, die gibt's ja gar nicht, aber dass wir die ganz anderen, die vielen Fußballfans der ganz anderen Vereine, nicht ausgeschlossen haben. Wer wird deutscher Meister? Ah nee, das ist ja wieder was anderes. Aber die Frage müssen wir klären. Wer wird deutscher Meister? Wollen wir uns erstmal auf den Kreis der Favoriten einigen, bevor jetzt jeder einen Tipp abgibt?
Ja, können wir gerne machen. Also ich meine, es ist ja wohl klar, dass wir über Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig sprechen, oder?
Ja, und Stuttgart? Nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Stuttgart mit Champions League und großen Abgang, Szenario, Guirassy,
Anton, Ito.
Ich glaube nicht, dass, also Stuttgart wird nicht um die Meisterschaft mitspielen. Von mir aus kann Stuttgart wieder international einlaufen, aber mit Champions League, Doppelbelastung, ich glaube maximal fünfter Platz.
Ich glaube auch nicht, dass der VfB um die Meisterschaft mitspielt, aber ich glaube, dass der VfB wieder eine sehr gute Saison spielen wird. Ich habe dieses Supercup-Spiel, den Kirmespokal, das war ja die Bezeichnung der VfB und Leverkusen-Ultras, deswegen ist das Spiel auch boykottiert worden. Ich habe es nicht gesehen live über 90 Minuten, aber in der Zusammenfassung. Das muss ja wieder ein unfassbar gutes Fußballspiel gewesen sein. Die beiden besten Spiele der vergangenen Saison waren die direkten Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Eins davon im Pokal-Viertelfinale, glaube ich. Ich habe selten so gute Spiele gesehen und das Supercup-Finale hat daran wohl nahtlos angeknüpft. Ich glaube, der VfB wird trotz dieser Abgänge eine sehr gute Rolle spielen. Es gibt auch spannende Neuzugänge. Undav haben sie jetzt fest verpflichtet. Kretzig vom FC Bayern, auch ein Megatalent. Fabian Rieder, den Namen habe ich, glaube ich, hier schon mal vor ein paar Wochen gedroppt. Der ist Nationalspieler und hat auch eine vernünftige EM gespielt. Wollte mal Deal, Talente. Aber ich bin bei dir. Für die Meisterschaft oder um den Titel mitzuspielen, wird es beim VfB am Ende nicht reichen. Aber ich bin auf die Bayern gespannt unter Kompanie. Die Transfers, Joao Palhinha, ein Tuchel-Wunschspieler kommt, die Holding Six, obwohl Tuchel nicht mehr da ist, mit Michael Olise, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, kann ich ehrlich gesagt noch nicht so viel anfangen, 51 Millionen Euro für einen Spieler, der den meisten Fußballfans in Deutschland weitestgehend unbekannt ist, Ito vom VfB, ja, mal wieder ein Konkurrent geschwächt, De Ligt weg, Ito geholt, ist das ein Qualitätsvorteil? Weiß ich nicht. Stanisic hat sich verletzt,
also den halte ich für einen guten. Erstmal nicht, weil Ito ja verletzt ist, ne?
Ja, und Stanisic hat sich auch verletzt, ne? Den haben sie ja zurückgeholt. Die Frage ist, holt sich der FC Bayern noch Jonathan Tah, die alte Bayern-Leier, die seit 30 Jahren immer wieder angewendet wird? Packt ihr einen der besten Spieler des Konkurrenten, um den zu schwächen? Jonathan Tah wäre so ein typischer Transfer von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Könnte möglicherweise auch noch in diesem Monat über die Bühne gehen. Die Bayern sind für mich nicht der Top-Favorit, aber die anderen Vereine, die du genannt hast, Dortmund und auch Leipzig, werden, glaube ich, um den Titel mitspielen. Um dir jetzt mal den Vortritt zu lassen, wer holt am Ende den Meistertitel?
Also ich glaube wirklich, dass es Bayer Leverkusen nochmal machen kann, weil ich sie, jetzt muss man mal gucken, wie es da mit dieser Statik in der Innenverteidigung weitergeht. Du hast Jonathan Tah angesprochen, aber ich finde, sie haben sich auch nochmal mehr klug verstärkt. Sie haben nochmal mehr den aggressive Verteidiger mit Alex Garcia geholt. Das ist ein richtig giftiger, der da wunderbar reinpasst in dieses Xabi Alonso-System. Bleibt natürlich abzuwarten, ob man diese Motivation oder auch irgendwie diese positive Spannung, ob man die halt auch nochmal so konservieren und wieder auftauen kann. Das glaube ich schon. Aber ja, und vor allen Dingen natürlich auch Doppelbelastung, wie man die Champions League wegsteckt und sich dann vor allen Dingen auch wieder auf die Bundesliga fokussieren kann.
Ja, wobei Doppelbelastung, das war ja als Europa League-Finalist auch das komplette vergangene Jahr so, ne? Die vergangene Saison. Die Champions League geht ja auch erst ein bisschen später so richtig los. Ich glaube, das wird nicht das K.O.-Kriterium sein für Leverkusen. Die Gegner werden vielleicht ein bisschen stärker.
Ich war ja auch noch nicht fertig, aber ich wollte trotzdem sagen, dass es, glaube ich, schon nochmal was anderes ist, als, also gerade vor allen Dingen ja, wie du aus den Startlöchern kommst. Also die, während die, der UEFA Cup, hätte ich jetzt fast gesagt, die, der UEFA Cup, während die Europa League natürlich erst so richtig intensiv, was die Gegner und die Gegnerstärke nach dem Jahreswechsel angeht, losgeht, ist es natürlich in der Champions League so, dass du von Anfang an, gefordert bist. Und zu dem Zeitpunkt ist Leverkusen ja eigentlich schon so richtig ins Rollen geraten und hat ja im Prinzip das Verlieren verlernt. Deswegen glaube ich schon, dass es noch ein weicher Faktor ist. Also das denke ich schon, jetzt in der Champions League auch zu spielen. Und ich glaube, es ist halt eben für viele auch das Größte in der Champions League zu spielen. Das ist auch wieder ein weicher Faktor. Und dann sich eben danach in der Fußball-Bundesliga, weiß nicht, vielleicht auch dann immer erst am Sonntag oder häufiger am Sonntag, dann gegen die wartenden Konkurrenten wieder zu motivieren und wieder zu behaupten, ist, glaube ich, auch ein Thema. Aber dennoch, ich glaube, der größte Faktor, und deswegen bleibe ich auch bei Bayer Leverkusen, ist, dass sie eben wenig abgegeben haben. Ist natürlich jetzt so die Frage, was passiert noch mit Grimaldo, was passiert noch mit Frimpong, was passiert noch mit Tah? Also wenn die jetzt alle noch an Bord bleiben, dann traue ich Leverkusen tatsächlich die Titelverteidigung zu. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben auch deshalb, weil ich das zwar total spannend finde, auch was zum Beispiel Borussia Dortmund jetzt gerade gemacht hat mit eben Guirassy, ich sag mal so, oder hinten Hummels weg, dafür Anton. Auf einmal ist Süle wieder sportlich und hat wieder Bock und scheint ja sich auch für die Startelf zu qualifizieren. Ist auch ein spannendes Thema, über das man nochmal gesondert reden kann. Dann hast du da mit Schlotterbeck da hinten natürlich auch noch weitere Optionen. Du hast mit Guirassy, wenn der dann wieder fit wird, vielleicht nach der Länderspielpause, so hört man es momentan, mit Knieverletzungen ja trotzdem verpflichtet, hast du, wenn der fit ist, einen der spannendsten Stürmer in der Fußball-Bundesliga. Dann hast du mit Maximilian Bayer einen weiteren, wahrscheinlich einen der spannendsten deutschen Stürmer in der Fußball-Bundesliga, der ganz viel Potenzial mitbringt, der so ein bisschen eine Mischung aus einer Sturmspitze und so ein bisschen Reus natürlich auch noch mit im Gepäck hat oder mit in der Melange hat. Dann hast du diesen Linksverteidiger, den sie geholt haben, Kuto.
Ne? Ja, und Kuto. Und Pascal Groß hast du vergessen.
Pascal Groß, ja, finde ich eher so, ist ein bisschen mehr Bieder. Ne? Also finde ich, ist eher so ein bisschen mehr der Biedere, aber hat sich da ja auch gut eingeführt. Ja, gegen Phoenix Lübeck im Pokal, Tor vorbereitet. Aber Waldemar Anton eben auch. Und also das ist schon, finde ich, sehr viel Potenzial, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen typisches BVB-Potenzial, so wie in den vergangenen Jahren. Also, dass sie, sag ich mal, sehr gute Bundesligaspieler oder sehr gute Spieler für die Bundesliga verpflichtet haben, so mit Marcel Sabitzer zum Beispiel oder eben gute, die vorher beim VfB Stuttgart gespielt haben oder bei Werder gespielt haben. Aber ich frage mich dann, ob das halt auch reicht, um deutscher Meister zu werden, und das traue ich ihnen vor allen Dingen jetzt unter Nuri Sahin noch nicht zu. Und dann sehe ich sogar tatsächlich eher noch auch RB Leipzig vor den Bayern, weil ich irgendwie kein gutes Gefühl habe, kann ich gar nicht genau beschreiben. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, dass das mit Vincent Kompany bei den Bayern so funktionieren wird, weil dafür ist es am Ende des Tages dann doch auch der FC Bayern. Und der FC Bayern hat schon irgendwie immer aus einer großen Tradition heraus funktioniert, und neue Wege gehen war nie so richtig en vogue. Und man hat sich immer schwer getan mit Veränderungen, und du hast ja immer noch diese alten Geflechte und hast ja dann irgendwie immer noch einen Neuer und einen Müller und einen Kimmich, und damit meine ich charakterstarke Köpfe. Und dann müsstest du, wenn wir jetzt Palinha angesprochen haben, müsstest du eigentlich auch so langsam an Kimmich mal ran.
Also der spielt jetzt wieder auf der 6, ne? Zumindest im Pokal in Ulm. Neben Pavlovic.
Genau, und Pavlovic, aber dafür ist ja eigentlich Palinja geholt worden. Also da ist sozusagen auch irgendwie so ein bisschen Streit oder zumindest Machtgehabe oder Platzhirschgehabe vorprogrammiert. Also von daher, ich sehe da dann tatsächlich eher auch RB Leipzig noch als Thema, weil ich sie noch gefestigter sehe, ohnehin ein fantastischer Sturm mit Openda und mit Šeško, den ich auch noch stärker sehe jetzt nach der EM, nachdem er sich auch schon so ein bisschen warm geschossen hat in der Bundesliga. Xavi Simons finde ich es auch krass, dass der sich dann doch nochmal hat überreden lassen, in Leipzig zu bleiben. Und ja, auch noch so Spieler, die es bei Leipzig noch nicht so gezeigt haben, aber auch eine starke EM gespielt haben, wie zum Beispiel Baumgartner oder so.
Seiwald.
Ja, also ich Seiwald, ja. Genau.
Klarer Fixspieler im System Rangnick bei Österreich, bei Leipzig. Ein verlorenes Jahr, aber ein richtig guter Fußballer. Ich möchte gerne noch ein paar Sätze zu Borussia Dortmund verlieren, weil ich das ganz komisch finde, was da passiert ist in diesem Jahr. Also bei den Abgängen haben wir ja noch gar nicht Reus und Sancho erwähnt. Reus war kein Faktor mehr, Sancho ist weg. Ja. Füllkrug, über den haben wir nicht gesprochen.
Oder auch noch Ian Marzen, ne? Auch
ja, genau, der war ausgeliehen, ne? Aber Niklas Füllkrug ist Deutschlands beliebtester Fußballer, der zuverlässig abliefert in der Nationalmannschaft, der erst ein BVB-Jahr hinter sich hat. Und den lassen sie relativ freizügig nach England zu West Ham United ziehen, weil Nuri Sahin, der neue Trainer, offenbar mit ihm nicht so viel anfangen kann und sich auf Bayer eingeschossen hat und auf einen verletzungsanfälligen Serhou Guirassy, bei dem sich jeder gefragt hat, ey, was ist da eigentlich im vergangenen Jahr passiert? Der hat doch in Köln mal gespielt und ansonsten hat doch der nie wirklich performt. Also der hatte jetzt in der Relegationssaison des VfB Stuttgart ein gutes halbes Jahr, glaube ich, und natürlich eine überragende Saison 2023/24. Ist das ein One-Hit-Wonder? Ist der mehr? Ist der besser als Füllkrug? Alea wahrscheinlich weg. Mukoko, vor ein paar Jahren haben wir noch über das Jahrhunderttalent gesprochen. Der ist 19, immer noch nicht am Ende der Entwicklung, ist plötzlich Persona non grata bei Borussia Dortmund. Ich verstehe nicht, was die machen. Also ich bin da total skeptisch, ob das funktioniert. Und ich frage mich wirklich, warum Borussia Dortmund eine U23 hat, also eine zweite Mannschaft, die seit Jahren in der dritten Liga spielt, wenn immer wieder Spieler bei den Profis nicht andocken können. Tom Rothe, den ich genauso gut sehe wie du ihn als Holstein-Beobachter, Fan kann man ja sogar sagen, beschrieben hast. Das reicht nicht für Borussia Dortmund. Die trennen sich von Tom Rothe und geben ihn an Union Berlin ab. Justin Ginmar, der hat eine überragende vorletzte Saison für BVB 2 gespielt. Der ist bei Werder Bremen inzwischen, hat eine tolle erste Saison hingelegt. Ole Pohlmann war der beste offensive Mittelfeldspieler in der vergangenen Drittligasaison. Der spielt jetzt in Portugal. All diese Spieler haben überhaupt keine Chance.
Paris Brunner,
ja, stimmt. Wobei, der soll ja charakterlich nicht ganz so einfach sein. Aber diese Spieler, Ginmar, Pohlmann, Rothe, die ich gerade aufgezählt habe, haben überhaupt keine Chance bei den Profis. Ich frage mich, was wollen die mit einer zweiten Mannschaft? Ich verstehe Borussia Dortmund nicht so richtig. Und ich glaube,
du kannst ja sogar theoretisch, wenn du mit der weiterführen willst, kannst ja auch noch theoretisch Colin Kleine-Bekel hinzuführen, der ja auch unter oder beziehungsweise bei Holstein Kiel auch noch U21 Nationalspieler geworden ist.
Also, ja gut, aber der hatte dann so Hummels und Süle und auch Schlotterbeck vor sich. Also dass nicht jeder Verteidiger, der Talent hat, dann bei den Profis andockt. Da gibt es dann ja auch nur zwei Positionen. Aber bei Füllkrug, ich meine, das ist doch ein Spieler, den wünscht sich jede PR-Abteilung, ein so tadelloser Charakter, ein Fanliebling, noch dazu ein guter Fußballer, den jetzt auszutauschen. Und ja, Bayer ist ein Riesentalent, aber Guirassy wäre ja der Füllkrug 1:1 Ersatz. Ich weiß nicht, ob sich Borussia Dortmund da nicht verpokert hat. Okay, ich will nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast. Wenn du jetzt einen Meistertipp einloggen müsstest, würdest du Bayer Leverkusen nehmen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau.
Ja. Ja, ich sage jetzt was mir nur sehr schwer über die Lippen kommt.
Holstein Kiel.
Nee, RB Leipzig.
Echt?
Ja, ich hab das Gefühl. Also jetzt werden alle sagen, hä, spinnt der? Dani Olmo, der eine so tolle EM gespielt hat, ist doch jetzt zum FC Barcelona gewechselt. Ja, stimmt. Aber du hast ja gerade viele Namen schon aufgezählt. Leipzig hat ganz viele Spieler, die jetzt schon richtig gut sind, aber die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Xavi Simons mit Openda und Šeško, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, den besten Sturm der Bundesliga. Šeško ist für mich ein kommender Weltklasse-Spieler. Das sind beides Stürmer, die haben das Potenzial für 20, 25 Tore. Das meine ich wirklich. Ich lobe RB Leipzig nur sehr ungern, aber ich glaube, dass das der Sturm sein wird, der so durch die Decke gehen wird. Baumgartner, ein österreichischer Nationalspieler, der bei Leipzig bisher auch nur unter Ferner liefen lief, aber der eine richtig starke EM gespielt hat für Österreich. Seiwald habe ich schon erwähnt, ein sehr, sehr guter Sechser. Xaver Schlager, wenn er wieder fit ist, wäre der Konkurrent für Seiwald. Und dann muss man auf Antonio Nusa gespannt sein. Soll ja auch ein Megatalent sein, der Nachfolger von Dani Olmo. Ich habe das Gefühl, und ich sag's nochmal, es kommt mir schwer über die Lippen, wenn ich einen Meisterschaftstipp nennen sollte, ich habe ja jahrelang immer den FC Bayern genannt, bin damit ja böse auf die Nase gefallen vor einem Jahr oder jetzt vor ein paar Monaten. Ich würde einfach mal RB Leipzig nennen, weil ich sehe ganz viel Potenzial in diesem Kader und sehe ganz viel Fantasie, dass das in eine sehr erfolgreiche Richtung führen könnte. Leider, leider, leider.
Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich sehe da tatsächlich das Potenzial noch einen Ticken mehr, noch einen Ticken höher bei Bayer Leverkusen, auch so mit einer gesamten Saison, vielleicht mit Patrick Schick und Boniface und dann eben mit diesem Hinterbau, mit diesem Mittelfeld, mit Frimpong, mit Wirtz und so. Das finde ich ist tatsächlich noch einen Ticken besser. Vielleicht ist der Sturm, magst du recht haben, von RB Leipzig noch ein bisschen stärker, aber ich will dir auch gar nicht großartig widersprechen. Also ich sehe es genauso. Ich sehe es vor allen Dingen einfach noch gewachsener und noch reifer als jetzt Bayern München und Borussia Dortmund, die zweifelsohne natürlich irgendwie auch ganz viel gemacht haben, auch ganz viel Potenzial gekauft haben, ganz viel umgestellt haben. Aber das muss ich ja auch wirklich erstmal finden. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin von beiden Trainern nicht zu 100% überzeugt. Bin weder von Vincent Kompany noch von Nuri Sahin zu 100% überzeugt.
Ja, sind ja auch so Rookies, ne? Also Kompany ehrlicherweise nicht mehr ganz. Der hat den RSC Anderlecht und auch den FC Burnley trainiert. Ich bin erstaunt, wie gut der Deutsch spricht. Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich den mal als junger HSV-Spieler mehrmals interviewt habe. Und da sprach er schon wirklich anständig Deutsch.
Warst du denn junger HSV-Spieler?
Bitte?
Du hast ihn mal als junger HSV-Spieler interviewt. Und was hat er da gemacht?
Ach so, ja. Nee, er war der Spieler und ich. Okay. Ja, nee. Der ist ein intelligenter Bursche. Also der hat auch seine Deutschkenntnisse nochmal enorm verbessert. Ja, jetzt sind wir ja doch sehr detailliert durch die Bundesliga gegangen. Am Wochenende geht's los, am Freitag. Wir klären jetzt nicht, wer Tabellenelfter wird, aber ich glaube, der Torschützenkönig wird aus Leipzig kommen, entweder Openda oder Šeško. Absteiger habe ich genannt und den Relegationsteilnehmer auch. Und ja, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in dieser Folge. Wir haben ja noch eine Kultrubrik, ich nenne mal nur D-E-Ü-D-A. Das ist sowas wie GZSZ, nur in gut, also in durchweg gut. Hättest du Lust?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen das machen. Ich habe natürlich was vorbereitet, das ist ja selbstverständlich.
Ja, ich ja auch. Dann lass uns beginnen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Was hast du denn vorbereitet?
Wo haben wir es denn hier? Wo haben wir es denn hier? Wo haben wir es denn hier? Da haben wir es. Und schon öffnet sich das. Und da. Ich möchte mit dir, lieber Michael, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Recherche der lieben Kolleginnen und Kollegen des Kicker über die Rekordtransfers der ersten Liga, der Fußball-Bundesligisten, der ersten 18 Mannschaften in Fußball-Deutschland sprechen. Und ich bin mal gespannt, ob du darauf kommst.
In dieser Saison?
Bitte? Nee, in der Geschichte.
In dieser Saison?
In der Geschichte.
Ach so.
Mhm. Und zwar fangen wir an, ganz unten am wenigsten Geld ausgegeben für den Rekordeinkauf hat der FC St. Pauli. Kennst du den Rekordtransfer des FC St. Pauli?
Ugo Inzelmann.
Die Antwort ist Ugo Inzelmann 2001. Wo kam er her?
Alemannia Aachen.
Die Antwort ist richtig. Vorletzter in der Tabelle ist der VfL Bochum. Weißt du, wer der Rekordtransfer des VfL Bochum war?
Oh, nee. Keine Ahnung.
Er kam damals 2001 von Brøndby IF. Peter.
Matzen.
Grau. Lund.
Peter Graulund.
Peter Graulund war damals der Rekordtransfer, 1,4 Millionen. Jetzt kommen wir zu Holstein Kiel. Weißt du, wer der Rekordtransfer von Holstein Kiel ist? Haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, einer der Neuzugänge?
Ach so, Gigovic.
Armin Gigovic, Armin die Gigovic. Antwort ist richtig. Wahrscheinlich wird es immer leichter, je weiter wir nach oben kommen. Der nächste, vom 1. FC Heidenheim. Er kam 2021 von KAA Gent. Mittlerweile.
Das ist Beck heißt der, ne?
Nee, mittlerweile spielt er bei Borussia Mönchengladbach vorne im Sturm.
Ach, Tim Kleindienst.
Tim Kleindienst. Kam damals für 3 Millionen Euro. Wir springen zum ersten FSV Mainz 05. Dieser Spieler, der gesucht wird, kam 2019 von Espanyol Barcelona für 9 Millionen.
Weiß ich nicht.
Er heißt so ähnlich wie ein ehemaliger HSV-Mittelfeldspieler auch mit Vornamen heißt, nur ohne den Nachnamen Hand.
Ach so, Aaron.
Ja, die Antwort ist richtig. Wir machen weiter mit dem SC Freiburg. Das ist schwierig, das hätte ich nicht gewusst. 2020 kam er von Angers SCO für 10 Millionen.
Angers, es ist französisch, das heißt Angers.
Ach so, Angers, gut. Angers.
10 Millionen ist das. Sique? Hugo Sique? Nee, das ist der nicht. Nee, Quatsch, das ist der nicht.
Angers. Nee. Okay, es ist Baptiste Santa Maria. Jetzt kommst du aber draus. Ja. Der erste FC Union Berlin. Nein,
der Name sagt mir wirklich was, aber ich weiß nicht, das ist so. Da werde ich wahrscheinlich, du machst das ja bis zum Tabellenersten, da werde ich wahrscheinlich noch ein, zwei richtige erraten.
Aber jetzt wirst du alle richtig haben, pass mal auf. Ich kam 2023 von Inter Mailand zu Union Berlin.
Ja, Robin Gosens.
Natürlich, 12 Millionen hat er gekostet. Werder Bremen, 2018. Ich bin dänischer Nationalspieler gewesen, 2018 vom FC Everton. Glatze.
David Klaassen.
Ja, sehr gut. 13,5 Millionen.
David Klaassen.
Vom FC Augsburg. Der kam 2022 vom FC Dallas. Da hatte man so einen Investor.
Ricardo Pepi.
Ja,
Pepi.
Siehst du, jetzt bist du doch im Fahrwasserauge. Jetzt kommen wir weiter und machen weiter mit Hoffenheim. Ist doch gar nicht so lange her. Hoffenheim hat gerade zugeschlagen. Bei Bayer Leverkusen. Im Sturm.
Adam Lozek.
Ja, siehst du, Adam zack, 18 Millionen. Jetzt kommen wir. Hast du gestern erst live im Stadion gesehen? Eintracht Frankfurt.
Hugo Ekitike.
Siehst du, von Paris Saint-Germain für 19,5 Millionen. Wir machen weiter mit Borussia Mönchengladbach. Und zwar kam der Spieler 2018 von OGC Nizza.
Alasson Player?
Ja, oder 23 Millionen. Ja? Du bist absolut da. Auch das hast du heute schon mal erwähnt. Der VfB Stuttgart hat auch einen Rekordtransfer. Und zwar von der Hürzeler Elf.
Dennis Undorf.
Dennis Undorf für 27 Millionen Tacken. Dann haben wir Borussia Dortmund. Das sind gleich zwei, die für jeweils 31 Millionen gekommen sind. Einmal 2019 vom FC Bayern München, ein Abwehrspieler.
Niklas Süle?
Nee, der mittlerweile nicht mehr beim FC.
Mats Hummels.
Ja, genau, richtig. Und ja,
ich hätte jetzt auf Bellingham und Dembélé getippt.
Nee,
Bellingham nicht. Der war zu jung. Aber ja, Dembélé aber, ne, oder?
Nee, der andere ist in der vergangenen Saison häufiger verletzt gewesen, obgleich einer zuvor schweren Erkrankung.
Jadon Sancho?
Nee, der kam, hat auch mal bei Eintracht Frankfurt gespielt, kam aber aus England. Stürmer.
Ach, Sebastien Haller. Ja,
für 31 Millionen von Ajax Amsterdam kam er, ganz genau. Sorry, my mistake. So, und jetzt mal gucken, ob du den Rekordtransfer von Bayer Leverkusen weißt. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Und zwar kam der Spieler aus Hoffenheim.
Aus Hoffenheim?
Ja, aus Hoffenheim. Hat auch mal beim HSV gespielt und bei Kaiserslautern.
Ui.
Und spielt
jetzt bin ich
mittlerweile, glaube ich, in der Türkei.
Heißt ach,
mit dem Vornamen
Kerem Demirbay.
Ja, sehr gut. Für satte 32 Millionen. Jetzt kommst krass. Du bestimmt auf den Top-Neuzugang mit dem höchsten Transfervolumen vom VfL Wolfsburg. Der kam damals 2015 vom FC Schalke.
Julian Draxler.
Ja, für 36 Millionen. Dann haben wir RB Leipzig. Auch über ihn haben wir schon gesprochen. Er kam aus Lens, weil Lens ist ja da, wo Angers auch ist. Er kam aus Lens im Sturm.
Ist das Antonio Nusa?
Nee, der
ist das
Dürmer.
Luis Openda?
Ja, die Antwort ist richtig. 38 ja. Millionen. Und der FC Bayern München hat wen geholt für 100 Millionen?
Harry Kane.
So ist es. Du hast das gar nicht schlecht gemacht.
Ja, das, die einen sagen so, die anderen so, also.
Aber bei Ugo Inselmann musste ich auch schmunzeln. Den habe ich auch lange nicht mehr gehört, den Namen.
Ja, ich auch nicht, aber gut, das ist der Verein, bei dem ich mich vielleicht auch am besten auskenne. Deswegen war das ziemlich simpel für mich. Ich guck mal, wie du dich auskennst. Wir suchen den deutschen Meister, wir haben ihn gefunden. Du sagst, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister, ich sage RB Leipzig. Krass, ne? Vor einem Jahr hätte uns jeder für verrückt erklärt,
ja.
Wenn wir nicht Bayern München gesagt hätten. Ich suche mit dir deutsche Meister aus der Bundesliga-Historie. Seit 1963 gibt es diese Liga. Wer wurde dann, ich werf dir mal
63, oder? Hin.
Seit 1963, 64 ja. gibt es die Fußball-Bundesliga.
Ja.
Ich suche deutsche Meister, die es seitdem gab und werfe dir ein paar Jahreszahlen hin. Wer wurde 2009 deutscher Meister?
Der VfL Wolfsburg.
Das stimmt. Wer wurde 2019 deutscher Meister?
Der FC Bayern München.
Ja, wer wurde 2020 deutscher Meister?
Der FC Bayern München.
Ja, wer wurde 2021 deutscher Meister?
Der FC Bayern München.
Richtig, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Wer wurde 1967 deutscher Meister?
Das war unser BTSV.
Richtig, das singen die Braunschweiger ja immer in der 67. Minute. Ne?
Ja.
Eintracht Braunschweig, deutscher Meister 1966-67 in der Saison. Dann möchte ich von dir wissen, wer wurde 1984 deutscher Meister? Ein Verein, über den wir auch schon gesprochen haben heute.
84.
Ich möchte, Trainer Helmut Benthaus.
Boah. Ja, das ist wirklich, da habe ich so gar keine Bilder im
Knallgöver.
Kopf. Ich weiß, Frankfurt, Stuttgart.
VfB Stuttgart. Frankfurt wurde noch nie deutscher Meister, seitdem es die Bundesliga gibt. Aber der VfB Stuttgart ist die richtige Antwort.
Okay.
Wer wurde 1988 deutscher Meister?
Werder, oder?
Richtig. Wer wurde 1991 deutscher Meister? Das war damals eine Überraschung.
Waren das die Bayern? Nee, waren die Bayern Dortmund?
Kalli Feldkamp war Trainer.
Kaiserslautern?
Demir nee. Hotic im Sturm, Bruno Labbadia. Kaiserslautern ist die richtige Antwort.
Ja.
Junge, das war schon mal komplett richtig. Einen haben wir noch. Ich habe hier die Liste vor mir liegen. Sag mal Stopp und ich halte den Finger dahin.
Stopp.
Sag mal Stopp. Ah, 2006.
2000.
Das ist einfach.
Ist das wirklich einfach? Ja, ne?
Ja. Immer wenn es einfach ist, sind es die?
Die Bayern, okay.
Ja,
2007 Bayern. War dann Stuttgart wieder, ne?
Richtig, mit Armin Fee.
Ja, ja.
Jo, das müssen wir nicht in die Länge ziehen.
Ja.
Aber auch das hast du ungefähr so gut gemacht, wie ich das Quiz vor. Nee, du hast es ein bisschen besser gemacht. Jetzt packen wir noch einen Song auf unsere Spotify-Liste, damit wir auch alle Standards abgehakt haben. Ja. Die Folge ist schon wieder sehr lang. Ja. Ich möchte, weil er ja omnipräsent war während der Olympischen Spiele, er war der heimliche Star der Olympischen Spiele, und sein Fahrwasser nutzen wir, um auch diesen Podcast ganz weit nach vorne zu bringen. Ein Song von Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Das ist mein Song, der auf die Liste kommt.
Alles klar, ich packe jetzt mal so einen 80er-Jahre-Song rauf, der allerdings nur nach 80er-Jahre klingt und aber aus dem Jahr 2024 ist. Ed Sheeran mit Overpass Graffiti. Und genau, damit würde ich euch in die Woche lassen und kann hinten raus, das wollte ich noch sagen, empfehlen, wer sich wirklich für Holstein Kiel interessiert, nicht nur, weil ich es selbst gemacht habe, sondern hört gerne mal rein in Stadt, Land, Mensch in der ARD-Audiothek. Die aktuelle Folge zu Holstein Kiel in der Vorbereitung auf die Fußball-Bundesliga. Würde mich freuen.
Nicht Stadtlandfluss, sondern Stadtlandmensch. Stadtlandfluss könnt ihr spielen, wenn ihr auf langen Urlaubsreisen seid. Aber da könnt ihr natürlich auch alle Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben, hören. Und ihr könnt uns dann auch schreiben, wie ihr sie findet. Unter anderem bei Anstoß-Podcast. Das ist unsere Instagram-Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist jede Urlaubsreise im Nu vorbei. So wie die Folge jetzt.
Ganz kurz noch hinten raus, wo bist du am Wochenende?
Ich bin in Osnabrück für Magenta. VfL okay. Osnabrück gegen die Spielvereinigung Unterhaching am Samstag.
Okay.
Und am Sonntag gucke ich mir um 17.30 Uhr ein Spiel hier in der Nähe an. Das mache ich aber privat.
Okay, ich verrate noch
St.
ganz
Pauli
kurz.
St. Pauli gegen Heidenheim.
Ah, okay. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ich werde auf der Abschiedstournee einer Spielerin, die für den Hamburger SV die lange Zeit im Sand stand, dabei sein. Und zwar beim Beachvolleyball am Hamburger Roten Baum. Laura Ludwig hört auf.
Mit 38 Jahren. Ja.
Also ja, danach dann wieder Fußball.
Danach dann wieder Fußball und nächste Woche auch wieder Fußball, nämlich Anstoß. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Kommt gut durch die Woche. Bis bald.
Danke, Auge. Schöne Woche euch. Tschüss, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.